Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer und damit irgendwie auch guten Morgen. Denn es ist mal wieder soweit. Eine neue Woche ist so gnadenlos über uns hereingebrochen wie die Urukai damals vor Helmsklamm. 10.000 an der Zahl laut Buchüberlieferung plus nochmal 10.000. Da habt ihr gedacht, hat er sich falsch gemerkt. Ne? Es waren ja 20.000. Da war er erst bei der 10. Nein. Habe ich noch korrigiert. Fehler dürfen passieren, umso mehr, wenn wir mal auf die Uhr schauen. Es ist natürlich 5 Uhr morgens. Ich gucke gemeinsam mit euch in die Woche hinein und dieses Mal von einem ungewohnten Platz aus. Ihr werdet euch fragen, okay, wo ist unser Lieblingsjournalist gerade jetzt auf der Welt unterwegs? Ich kann es euch sagen, nein, es ist kein Land, sondern einfach nur ein anderer Stuhl innerhalb meiner Wohnung. Die Sache ist nämlich wie folgt. Weiß nicht, ob es jemanden interessiert, wahrscheinlich nicht, aber ich muss es kurz loswerden, weil damit eine Erkenntnis verbunden ist. Meine beiden Kater, Emil und Samson, Senioren, haben sich auf meinen gemütlichen, weltumspannenden Schreibtischstuhl gesetzt und mir keinen Platz gelassen. Und weil die ja so herrlich süß sind und Senioren, habe ich mir gedacht, gut, diesen Wunsch, den erfülle ich ihnen, ich setze mich woanders hin und habe mir da einen Stuhl rangerückt, so einen ganz jämmerlichen aus Holz, also alle sind aus Holz, aber echt nicht bequem. Und jetzt sitze ich hier, ungewohnt, ich sitze sehr viel höher als normalerweise, aber das Interessante daran, nur kurz am Rande, bevor wir zum eigentlichen Thema hier kommen, ich musste den Stuhl, weil die Statik es nicht anders erlaubte, über den Boden in Teilen ziehen und machte dabei dieses typische Möbelverrückgeräusch. Und jetzt merkte ich, plötzlich bin ich einer dieser Nachbar von oben, die Möbel verrücken unter der Woche. Einfach so. Reddit-Lärmbelästigung ist voll von Meldungen wie diesen. Und jetzt war ich mal so einer. Naja, nur am Rande. Also, herzlich willkommen. Okemüt ist wieder angesagt. Wir gucken rein in die Releases der Woche. Dieses Mal vom 2. bis zum 8. Februar. Es ist die erste so richtig speckig angefütterte Februarwoche. Aufregend. Das Jahr 2026 ist quasi schon um. Aber nicht bevor wir uns noch eine Reihe von Spielen angucken, die in meinen Augen wirklich hochinteressant sind. Es geht los, Freunde. Haltet euch fest. Kaffee und Tee ist bereit. Wir gehen rein. Das erste der Spiele, die ich heute euch vorstellen möchte, die übrigens auch allesamt in der Folgenbeschreibung noch einmal aufgelistet und mit Release-Datum erklärt sind, ist eines, das sich in meinem oder einem meiner absoluten Lieblingsgenres bewegt, nämlich es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ein Point-and-Click-Adventure, das am 3. Februar 2026 erscheinen wird und auf das ich aufmerksam gemacht wurde von Falco Löffler. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche habe ich bei Okemüt kurz, weil es Sinn ergeben hat, von seinem Podcast erzählt, benutze Ohr mit Lautsprecher. Mensch, ist das ja schon wieder Werbung, ist egal. Und daraufhin hat er mir geschrieben und gesagt, vielen Dank für den Shoutout und so weiter und so fort. Ich freue mich übrigens auf diesen Titel hier. Und dann guckte ich mir diesen Titel hier an und stellte fest, holy shit, das ist ja mega geil. Ab auf die Wunschliste. Und nun auch auf eure Ohren. Wir sprechen über The Dark. Tja, wie spricht man jetzt dieses Wort aus? Habe ich mir nicht nachgeguckt. Reads, die Riten auf Englisch, of Arkham, um Gottes Willen. Also, die dunklen Rituale von Arkham. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, hochgradig pixelig, wahnsinnig schön detailliert, gepixelt, blockt. Das spricht mich schon mal an, aber natürlich gibt es ja noch eine ganze andere Dinge. Wir haben hier bei OkCool in der Vergangenheit das ein oder andere Point-and-Click-Adventure schon besprochen und wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, zuletzt war es The Drifter, dass es innerhalb dieses Genres nicht nur bis heute eine Menge Bewegung gibt, sondern auch ganz unterschiedliche Stilformen sich ausgeprägt haben. Das eben schon erwähnte The Drifter zum Beispiel war fast schon am Thriller-Action-Kino dran, während es natürlich auch nach wie vor ganz klassische Produktionen in dieser Welt gibt. Und The Dark, ich nenne es jetzt einfach mal Rites of Arkham, bewegt sich von der Außenperspektive betrachtet eher in der Welt der klassischeren Point-and-Click-Adventures. Damit meine ich, es scheint nicht so, als müssten wir mit hoch innovativen Spielmechaniken rechnen, sondern eher einer also wirklich hochwertig produzierten Versoftung von einer klassischen Whodunit-Detektivgeschichte. Es erscheint mir wie ein spielbares Abenteuerbuch und ich muss es noch einmal betonen, mit wirklich ganz wunderschön gepixelten über 90 Schauplätzen, in denen man sich bewegt. Erzählt wird die Geschichte von Jack Foster und Harvey Woodman. Die sind Detectives in einer quasi realistischen neuzeitlichen Welt, vielleicht so in die Richtung der 1960er Detektive von New York und Co. gedacht. Und sie müssen einen Fall aufklären. Und der klingt, finde ich, schon spannend. Damit haben sie mich schon. Es fand offenbar irgendwo in dieser an New York erinnerte Großstadt Arkham ein Ritualmord statt in einem Raum, in den unmöglich man hätte ungesehen rein oder wieder rausgehen können. Aber irgendjemand hat es doch geschafft und dort ein Mord begann. Und wir müssen jetzt eben rausfinden, was geht hier eigentlich ab? Dafür bereisen wir eben die unterschiedlichsten Schauplätze, sprechen mit den Leuten, sammeln Hinweise und so ein Kram und versuchen dann hinter diesen Fall zu kommen. Es scheint mir von außen nicht eines dieser Rätseldetektiv Point-and-Click-Adventures zu sein, bei dem man noch aufwendig irgendwelche Deduktionen und Ableitungen treffen muss. Sowas hatten wir zuletzt bei Casebook 1899, ich hoffe, das ist die richtige Jahreszahl, auch ein Point-and-Click-Adventure aus Deutschland, in dem es darum ging, tatsächlich Schlussfolgerungen zu ziehen und Täter und Täterinnen verschiedenster Kriminalfälle auszumachen. Hier scheint es eher klassischer um das Verfolgen einer Geschichte zu gehen, die aber, und ich sag's ein letztes Mal, ganz wundervoll aussehend inszeniert ist. Wie gesagt, das Spiel ist wunderschön. Begleitet wird das Ganze von so einem Jazz-Soundtrack, damit haben sie mich auch schon, der gemacht wurde von Matthias J. Olmedo. Keine Ahnung, wer das ist, aber es erlaubt mir trotzdem eine Brücke zu schlagen, denn dieser Herr machte bereits bei einem der anderen Spiele des Entwicklerstudios mit. Und da können wir nochmal kurz einen Blick reinwerfen, weil das hochinteressant ist. Dieses Spiel kommt nämlich nicht von Unbekannten, sondern von einem Entwicklerstudio namens Postmodern Adventures. Und die haben in der Vergangenheit zum Beispiel gemacht An English Haunting. Ebenfalls eins dieser Point-and-Click-Adventures von 2024 in dem Fall. Hochwertig produziert schon wieder. Allerdings ging das an mir vorbei. Das ist eines der Titel, bei dem mir alle Menschen, die sich auskennen, immer wieder zurufen mit Spielen, scheiß doch endlich mal. Und ich sage, ja, irgendwann dann mal und dann mache ich es doch nicht. Aber eigentlich sollte ich, weil An English Haunting sieht ganz toll und vielversprechend aus. Das war innerhalb der Szene auch ein Hit. Und 2022 hat das Entwicklerstudium außerdem noch Nightmare Frames gemacht, auch ein Point-and-Click-Adventure. Man sieht, produktionstechnisch sind wir hier etwa eine Stufe hinter dem, was wir uns heute angucken mit den Dark Riten. Immer noch ein hübsches Spiel, aber ich sag mal, diese Menschen haben Fortschritte gemacht mit der Arbeit ihrer Engine und was sie damit so anstellen können. Ich finde, dieses jetzt kommende The Dark Rites of Arkham ist ihr am schönsten aussehendstes Spiel und macht mir einfach an von dem, was da storytechnisch versprochen wird. Wie gesagt, spielmechanisch nicht der innovative Sonnenaufgang, aber es ist doch auch spums egal, wenn der Rest toll ist und da scheint alles ganz vielversprechend auszusehen. 3. Februar, PC, schönes, toll gemachtes Point-and-Click-Adventure. Freut euch, kauft es, dieses Genre verdient Liebe. Am 4. Februar erscheint ein Spiel, dessen Beschreibung mir sehr viel schwerer fällt als noch eben bei dem Titel mit dem unaussprechlichen Namen. Ich spreche von Master of Peace. Und jetzt wird's hochinteressant. Ich sag mal, Roguelite, mittelalterliches Deckbuilding-Brettspiel. Okay, keiner hat eine Ahnung, was ich meine. Ich versuch's mal zu beschreiben. Das ist eines dieser, ich gucke auf den Bildschirm und denke nach, Spiele aus der isometrischen Perspektive. Das heißt, man guckt von schräg oben rein und muss in diesem Spiel rundenweise Kämpfe ausfechten gegen mittelalterlich aussehende Gegner. Und diese Kämpfe, und das ist der besondere Clou des Spiels, erinnern ganz dolle an ein Brettspiel, sind aber automatisiert. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir haben in unserem Team, sage ich mal, eine Reihe von Söldnern mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und die sind visualisiert wie kleine Brettspielfigürchen aus Holz, die man auf so ein Brett draufstellt. Wunderschön gemacht, das sieht alles schon aus wie ein Videospiel, aber offenkundig angelehnt an die Logiken eines Brettspiels. Da stellen wir die jetzt also auf unserem Schlachtfeld ab und gucken, was stellt der Gegner an Figürchen auf. So, und dann hat der verschiedene Figürchen mit besonderen Fähigkeiten. Die schauen wir uns erstmal alle in Ruhe an. Was können die Figuren? Und dann treffen wir Entscheidungen, was unsere Figuren machen sollen, sobald wir auf den Loslegen-Button drücken. Manche Figuren können nach vorne stürmen und angreifen, andere weben Zaubersprüche, manche zielen mit dem Bogen auf irgendwas. Ihr versteht die Idee. All diese Befehle gibt man, dann drückt man auf Play und guckt, was der Gegner ohne unser Wissen entschieden hat und hofft, dass unsere Entscheidung irgendwie irgendwie gut auf das passen, was der Gegner sich vorgenommen hat. Also automatisierte Kämpfe. Vorher müssen wir aber taktische Entscheidungen treffen. Und das Ganze gewinnt dann nochmal an einer gehörigen Portion spielmechanischer Tiefe und Komplexität, weil all diese Figuren natürlich nicht nur von Haus aus unterschiedlichste Fähigkeiten besitzen, sondern auch noch upgraded, weiterentwickelt werden können. Sie können neue Fähigkeiten erlernen. Wir können sie schulen, ihnen neue Schwerpunkte geben. Dann gibt es noch die Schlachtfelder selbst, die irgendwelche Gegenstände bereithalten, mit denen man interagieren kann. Stachelfallen, irgendwelche Pfannen mit Feuerglut drin, die man umwerfen kann, ne, dieser Kram. Und so kämpft man sich von Schlachtfeld zu Schlachtfeld entlang eines langen Spielfadens. Ja, komisches Wort, was meint er? Ich kann es euch sagen, man spielt von Level zu Level auf so eine Art Weltkarte, die in unterschiedliche Schlachten aufgeteilt ist. Man kann sich dann nach jeder Schlacht aussuchen, möchte ich die Schlacht links machen oder die Schlacht rechts machen, und läuft dann wie bei so einem Pfad mit Wegscheiden, nach oben bzw. nach vorne, um das Ende dieses Areals zu erreichen, wo dann nochmal ein Bosskampf auf einen wartet. So, ich glaube, man versteht schon, was ich meine. Wenn man sowas noch nie gespielt hat, dann wird es allerdings schon schwierig, aber ich habe alles gegeben. Merkt euch einfach mal, Master of Peace heißt es, erscheint, wie gesagt, am 4. Februar als Early Access-Titel, und es gibt eine Demo. Das wäre vielleicht für einige von euch da draußen, die jetzt nichts kapiert haben, eine Möglichkeit, mal reinzuschauen. Ansonsten verlasst euch doch einfach mal auf die Worte von mir und guckt es euch näher an. Das ist nicht umsonst hier drin gelandet, hat eine Reihe von Auszeichnungen jetzt schon gewonnen. Habe ich auch auf der Gamescom aus der Ferne sehen können, letztes Jahr 2025. Auch da standen einige Menschen mit strahlenden Augen davor. Guckt es euch mal an, schöner Stil, interessante Spielidee, tolle Brettspielanleihen. Ich bin gespannt und werde mir es mal anschauen. So, Freunde, nun kommen wir zu dem Titel, den ich jetzt schon seit langer, langer, langer Zeit im Blick habe und über den ich ganz ausführlich sprechen werde in der morgen erscheinenden Folge von OrkiCool hält Ausschau für den Februar. Einige von euch werden es wissen, anderen erzähle ich's. Es gibt neben diesem Format hier noch ein weiteres ursprüngliches und nochmal sehr viel tiefer gehendes Ausblicksformat bei OrkiCool, das jeden Monat erscheint. OrkiCool hält Ausschau, heißt das eben. Da werfe ich mit Lea Erion aus dem OrkiCool-Team jeden Monat einen Blick auf die Releases der nächsten 3-4 Wochen. Und da wählen wir uns jeweils 2 Spiele aus, über die wir dann sprechen, also 4 insgesamt. Und die werden wir dann auch vertiefend beleuchten. Und genau dort ist auch ein Spiel gelandet, das jetzt diese Woche erscheint, nämlich eben am 5. Februar. Deswegen mache ich es hier an dieser Stelle etwas kürzer. Interessierte können ihr dann diese Ausschaufolge halten. Ausschaufolge hören. Es ist Menace. Bösewicht, oder wie man es übersetzen will. 5. Februar für den PC. Ganz kurz hergeleitet, warum ich da so neugierig drauf bin. Menace ist ein tiefen- und hochkomplexes Echtzeit-Taktikspiel. Ah, es war schon falsch, ist nicht Echtzeit, rundenweise Taktikspiel, à la XCOM vielleicht, indem man in so einer futuristischen Söldnerwelt das eigene Söldnerteam in Form von unterschiedlichen Squads, die eigene Fähigkeiten besitzen, in den Kampf führen muss auf riesengroßen Schlachtfeldern gegen andere Söldner und sonstige Quereleien. Und das Besondere an diesem Spiel ist eben die taktische Tiefe von dem Loadout der einzelnen Waffen jedes Gefechtsteilnehmers über besondere Fähigkeiten der Squads bis hin zur Tatsache, dass die Squads auch für immer und ewig wegsterben können, wenn man einen Kampf verliert. Ist das ein wahnsinnig anspruchsvolles Spiel, vor dem ich großen Respekt habe, auch weil ich den Vorgänger des Entwicklerstudios kenne, also das Vorgängerspiel. Das Entwicklerstudio selbst heißt Overhype Studios, kommt hier aus Hamburg und hat davor Battle Brothers gemacht. Ist auch schon um die 10 Jahre alt oder was. Das war auch so ein Runden-Taktikspiel, da ging es aber um mittelalterliche Söldner, die man in so einer Brettspieloptik über ein Schlachtfeld gejagt hat. Auch das war schon hochkomplex, allerdings im Mittelalter. Damit fiel mir vieles einfach leichter zu verstehen. Speere, was machen die? Keulen, was machen die? Hier ist jetzt alles in einem Sci-Fi-Universum, auch mit einer aufpolierten 3D-Grafik. Es scheint mir komplex zu sein, vielleicht sogar zu komplex. Ich habe die Demo bereits gespielt, ich habe gar nichts kapiert. Ich bin gespannt, ich werde es definitiv ausprobieren. Am 5. Februar ist es soweit und bei OrkiCool hält Ausschau. Morgen gehen wir da nochmal tiefer rein und diskutieren über Setting, Schwierigkeitsgrad, Inszenierung. Wenn euch das also reizt, dann werdet doch gerne OrkiCool Supporter. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, für einen 5er seid ihr dabei und könnt dann diese Folge und viele, viele andere, jede Woche 3 extra Podcasts hören, die ich gemeinsam mit meinem Team mit Liebe produziere. Habe. Jetzt aber erstmal merken, 5. Februar, Menace, das wird hochinteressant. Für alle, die mit hochkomplexen Taktikgefechten wie Menace sie bereithält, nichts anfangen können, Plural Singular sucht euch was aus, die können sich am gleichen Tag, ebenfalls am 5. Februar, über und auf ein anderes Spiel freuen, das ganz anders ist. Und zwar heißt das Jackal. Und ist nicht dieses olle, oh Gott, auch aus der Top-Down-Perspektive von Anno Dazumal Spiel, ich glaube aus den 90ern, das ist namensgleich, damit hat das nichts zu tun, das ist ja ein eigenes Spiel und erinnert ganz, 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 ganz dolle an, Achtung, Hotline Miami. So, ich weiß jetzt nicht, wie präsent dieses Spiel noch ist, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre, ein Jahrzehnt etwa her, als dieses Hotline Miami zum allerersten Mal rausgekommen ist, jetzt im Nachfolger gab es ja auch noch, jetzt schaue ich mal tatsächlich live nach, wann Hotline Miami rauskam. Um Gottes Willen, es ist sogar noch älter, als ich gedacht hätte. 2012 kam Hotline Miami raus. Da habe ich noch, um Gottes Willen, studiert. Das ist ja völlig ab vom Schuss. Okay, also 2012 kam das raus. Warum ziehe ich da so Luft durch die Zähne, wenn ich von Hotline Miami spreche? Erstmal für sich genommen, fantastisches Spiel, aber auch ein Spiel, das damals mittelgroße Wellen geschlagen hat. Nicht so große, wie es hätte schlagen können, weil der deutsche Spieljournalismus nicht bereit war für so einen Titel. Aber nichtsdestotrotz, es gab hochinteressante Diskussionen und Gespräche über diese Art von Spiel. Denn Hotline Miami machte im Grunde aus der Idee eines gewaltgeladenen Amoklaufs, den die Hauptfigur vollzieht mit Schusswaffen und Fäusten, ein spielmechanisch wahnsinnig anspruchsvolles Hochgeschwindigkeitsspiel. In diesem Titel steuert man aus der Vogelperspektive so eine Pixelfigur durch unterschiedlichste Pixelwohnungen, Wohnzimmer, Hallen, Hotels und so weiter und so fort und muss Gegnern möglichst schnell auf den Kopf hauen. Idealerweise so, dass sie nicht mehr aufstehen und idealerweise so, dass sie einen vorher nicht selbst anschießen oder anhauen, denn ein Treffer tot. Die Idee des Spiels ist es, eigentlich zum einen mit möglichst guten Reflexen da durchzugehen, aber zum anderen vor allem auch die Level auswendig zu lernen, zumindest einigermaßen, und sich eine Route zu überlegen, wie man möglichst effektiv da von Kampfstation zu Kampfstation läuft und die Gegner weghaut. Drumherum gab es außerdem noch so eine psychedelische Geschichte um Verlust und Verzweiflung und Drogenmissbrauch und Bandenkriminalität. Hochspannendes Spiel, Riesenerfolg gewesen damals, Teil 2 gibt es auch noch. Und dieses Jackal, das geht in eine ganz, ganz, ganz ähnliche Richtung. Es scheint mir von außen im Grunde ebenfalls Hotline Miami zu sein, mehr oder weniger identische Spielformel. Ein Typ kloppt und schießt sich durch unterschiedlichst prall gefüllte Räume und macht die Gegner da alle. Es scheint mir aber gleichzeitig auch ein bisschen flacher zu sein, was nicht schlechter ist. Hotline Miami, wie gesagt, hat eine hohe Anforderungskurve gehabt, um das Ding verstehen und gut spielen zu können. Jackal hingegen scheint mir alles ein bisschen arcadier zu gestalten. Auch da muss man Wege gut kennen, zumindest, wie man sich bewegt. Man hat selber wenig Spielraum für Fehler. Aber alles scheint sehr viel zugänglicher zu sein und ja, ergötzt sich auch ein bisschen mehr und ohne diese zweite Ebene an der Bildschirmgewalt. Die Räume da sehen dann ziemlich schnell ziemlich blutig und leichenüberfüllt aus. Nichtsdestotrotz ein spannendes und auch irgendwie taktisches Spiel für alle, die auf sowas Bock haben. Wie gesagt, Jackal erscheint am 5. Februar für PC erst einmal nur. Eine Demo ist verfügbar, kann man sie also angucken, wenn man auf sowas Bock hat und vielleicht nach Hotline Miami 1 und 2 mal wieder Lust auf so eine Art Spiel hat, weil genau sowas in dieser Form gibt es jetzt auch nicht so viel. Ich könnte noch als weitere Empfehlung aussprechen am Rande, wer Lust auf sowas hat, allerdings aus der Ego-Perspektive, Angerfoot. Ein Spiel, in dem man all das macht, was ich gerade beschrieben habe, nur eben aus der Ich-Perspektive, gerahmt von so Russendisco-elektronischer Musik, die ich persönlich ganz tolle liebe, mag ich sehr. Wummernde Sounds, klingt alles ein bisschen dreckig und fies. Angerfoot, Empfehlung am Rande, gibt's quasi noch gratis obendrauf. So, der nächste Titel und der fünfte, den ich euch diese Woche vorstellen möchte, der erscheint am 6. Februar für PC, PlayStation und Xbox und bringt ein Spielgefühl zu mir zurück, was ich seit meinem Studium nicht mehr erlebt habe, zumindest nicht in dieser Form, und zwar die des aufwendig produzierten Arcade Racers. So, was meine ich damit? Folgendes. Ich habe, als ich studiert habe, ein Spiel auf der Xbox 360 hoch und runter gespielt. Ich habe das Spiel sogar mehrfach besessen im Fall des Beschädigtwerdens einer CD, damit ich direkt Ersatz habe. Und da spreche ich von Blur. Bin mir sicher, die ein oder andere Person da draußen kennt diesen Titel. Eben ein Racing-Spiel mit erstmal realistisch aussehenden Autos, die über irgendwelche Tracks hinwegdüsen. Das Besondere ist aber, während man da rumdüst, sammelt man Pickups auf, Waffen oder auch Schilde, die man dann einsetzen kann, um sich selbst zu schützen oder andere anzugreifen. Das ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, Mario Kart, aber mit realistischen Autos. Das ist exakt der Pitch und das war damals Blur und ich habe dieses Spiel vergöttert. Ich habe es geliebt, es ist so toll gewesen. Leider kein kommerzieller Erfolg, aber so ein typischer Klassiker aus der dritten Reihe irgendwie. Ganz toll. Und danach scheint es mir, als wäre diese Art Spiel nach und nach verschwunden. Es gibt heute halt zum einen Mario Kart, das kickt mich jetzt nicht ganz so dolle, ehrlich gesagt, und zum anderen diese ganzen Realismus-Autospiele. Auch da gibt es ein Spektrum, weniger realistische Fahrsimulationen und die hochrealistischen Fahrsimulationen, aber diese Arcade-Racer, die fehlen mir irgendwie. Vielleicht habe ich da auch was übersehen, kann gut sein, aber dieses hier nicht. Am 6. Februar erscheint es Carmageddon Rogue Shift. Carmageddon, eine Reihe, die man kennt, war jetzt auch längere Zeit still drumherum. Und jetzt kommen die wieder zurück und ehrlich gesagt, viel mehr weiß ich über dieses Spiel nicht. Ich hätte mich noch besser vorbereiten können, aber ich habe ehrlich gesagt diesen Titel gesehen und habe es direkt auf die Liste gepackt, habe mir ein Video angeguckt und wusste, das empfehle ich. Leute, das ist Autofahren und man schießt auf andere Autos. Action-spektakelig gerahmt, sieht toll aus, ihr habt Bock. Es gibt nicht mehr dazu zu sagen. Holt es, kauft es, unterstützt es, auf das eines Tages irgendjemand da draußen mit der Lizenz sagt, oh, vielleicht sollten wir ein Remaster von Blur rausbringen und es dann tut und dann werdet ihr nie wieder was von mir hören, weil ich bis mein ein Lebensende Blur spielen werde. So, Carmageddon, 6. Februar. Damit kommen wir noch zum 6. Spiel von Aukemüt. Ihr werdet euch erinnern, Idee des Formats ist nicht nur 5 Spielempfehlungen auszusprechen von Titeln, die jetzt in der Woche erscheinen, sondern auch einen Titel ganz besonders hervorzuheben, der die Woche rauskommt und ein bisschen seltsam ist. Ein bisschen komisch, wo du drauf deutest und sagst, mit diesem Kind möchte ich spielen, aber nur, wenn kein anderes Kind sonst kann. Also, ich spreche von Hermit and Pig. Ich übersetze es mal Hermit und Schwein. Ein rundenbasiertes Kampfrollenspiel denkt so ein bisschen mal in die Richtung von Pokémon, allerdings ein bisschen weniger Fokus auf Kämpfe und ein bisschen mehr Fokus auf Geschichte. Und dann habt ihr das schon. Ein Spiel in so einem Zeichentrick-Look, fällt mir schwer, das zu beschreiben, vielleicht tatsächlich nochmal. Wie ein altes Pokémon-Spiel, nur ein bisschen realistischer und natürlich mit Farbe. Nicht 3D, sondern 2D, das die Geschichte erzählt von einem alten Mann namens Hermit und seinem Schwein, namens Schwein, die eigentlich eines Tages nur in den Wald gehen wollten, um Pilze zu sammeln. Und dann wurden sie aber gestört, nämlich von den Ausläufern einer Verschwörung, die sie jetzt aufklären müssen. Und jetzt bewegen wir uns also mit diesem Duo in die Stadt und sprechen da mit unterschiedlichsten Leuten, führen Kämpfe, schleichen in Lagerhäuser und versuchen rauszukriegen, was ist hier eigentlich los. Und das Besondere ist eben nicht nur die skurrile Story, sondern auch diese wirklich, also komische, im wörtlichsten Sinne, Inszenierung. Alleine die Tatsache, dass Hermit und Pig eigentlich soziopathisch sind, die wollen ihre Ruhe, die haben keinen Bock auf Menschen, die haben einen Cringe Lebensbalken, neben dem normalen Lebensbalken, wenn die selber Sprüche ablassen, während eines Kampfes zum Beispiel, von dem sie glauben, oh, das kam doch nicht so gut an, verletzen sie sich selber auf ihrem Cringe-Lebensbalken, sowas zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von komplett diffusen Minispielen, die im Trailer auch schon angedeutet werden. Es ist eines dieser Spiele, es ist ein Trip, der, glaube ich, sehr lustig ist, sein möchte, sein kann. Aber man muss sich auch drauf einlassen. Ich glaube, das ist eines dieser Spiele, da passiert jede halbe Stunde was Neues. Und man hofft, es überstrapaziert seine Anwesenheit nicht und findet auch irgendwann ein Ende. Aber das, was da angeboten wird, spricht mich total an. Es ist total komisch. Gleichzeitig scheint es mir hochwertig produziert zu sein. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert und gespannt. Hermit and Pig. Ich glaube, das ist wirklich für Leute, die mal den Eindruck langsam gewonnen haben, sie haben zu viel AAA gespielt und brauchen mal wieder was Besonderes. Das könnte hier die richtige Adresse sein. Tolle Sache. Abschließend, liebe Freunde und Freundinnen, noch ein kleiner Blick in die Woche bei Orky Cool, weil ich habe natürlich auch noch sonst eine ganze Menge schöne Dinge für euch vorbereitet. Wenn ihr Orky Cool finanziell unterstützen wollt, das sind Formate, die ausschließlich für die Supporter erscheinen. Mittlerweile über 1180, glaube ich, Menschen, um Gottes Willen. Also, Morgen, am Dienstag, hab's schon angekündigt, OKKOOT hält Ausschau. Leo, Irion und ich gucken in den Februar und stellen euch Spiele vor, die uns ganz besonders spannend erscheinen. Am Mittwoch erscheint die vierte Ausgabe der Herrschaftszeiten, dem Format, in dem ich gemeinsam mit dem Historiker Andreas Moizzi Crusader Kings 3 spiele und gemeinsam mit ihm ein mittelalterliches Reich regiere. Wir sind in der vierten Folge angekommen, noch zwei danach, dann ist es vorbei, dann haben wir unsere Versuche erschöpft und ihr da draußen könnt entscheiden, ob wir es geschafft haben, in die Geschichtsbücher der Welt aufgenommen zu werden oder auch nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, okay, gar keine Ahnung, was er mir da erzählt, der alte Mann. Es gibt einen Auftakt-Podcast, ein Kickoff, in dem wir euch das Konzept vorstellen und auch uns so ein bisschen warm machen für die royale Regentschaft. Die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die ist frei für alle. Könnt ihr mal reinhören. Vielleicht ist es ja was für euch. Und am Freitag dann, holy shit, das wird hochinteressant, erscheint OKKOOT bespricht unser Review-Format, in dem wir uns endlich dem Titel widmen, mit dem ich euch über Monate oder Jahre sogar genervt habe. In Wirklichkeit waren es Wochen, aber es fühlte sich anders an. The Fortress. Also, Dungeon Crawler, Würfel werfen. Ich habe die ganze Zeit mein Maul aufgerissen, weil ich mich so drauf gefreut habe. Ich habe es als mein möglicherweise Game of the Year jetzt schon Spiel angekündigt, bevor es rausgekommen ist. Jetzt ist es da. Wir werden es besprechen am Freitag. Für alle Supporterinnen und Supporter. Es wird emotional. So. Und damit wünsche ich euch eine tolle Woche, Leute. Passt auf euch auf. Genießt alles, was mit euch passiert. Alles andere weg damit. Ich wünsche euch allen Erfolg, den man nur haben kann. Auf jeder Ebene, die man sich vorstellen möchte. Und bei all dem einen leckeren Kuchen vor der Nase. Tschüss.